Zwischenfälle. Hörgeschichte im freien Radio.
War da was?
Ja, gegenläufige Erinnerungen.
Maschinensturm und Barrikaden.
Feministische und andere Revolten.
Solidarität mit Sinti und Roma.
Die Amazonen der Gewerkschaft.
Zwischenfälle.
Produziert für Radio Z in Nürnberg, Radio Korax in Halle und die Freien Radios.
Die beunruhigende Aktualität der Vergangenheit.
Heute Kämpferin aus der Fischfabrik. Die Isländerin Caritas wollte die Gesellschaft besser machen.
Island? Für uns Festland-EuropäerInnen ein exotisches Land, in dem es angeblich noch Elfen gibt, in dem im Sommer die Sonne nicht untergeht und dafür im Winter kaum scheint. Ein Land mit Fjorden, feuerspeienden Vulkanen, riesigen Gletschern und Geysiren, die kochendes Wasser spucken.
Weitaus nicht so bekannt ist, dass es dort auch eine überaus kämpferische Frauenbewegung gibt. 1975 legten dort sage und schreibe 90% aller Frauen einen Tag lang die Arbeit nieder, um ihre Rechte einzufordern und gegen Unterbezahlung und Ausbeutung vorzugehen. Ein Vorbild für die Frauenbewegung auch in Deutschland. Ein überaus unterhaltsamer Dokumentarfilm von Pamela Hogan und Rafnildur Gunnarsdóttir aus dem Jahr 2024 befasst sich mit diesen Ereignissen. The Day Iceland Stood Still. Zu Deutsch, ein Tag ohne Frauen.
It's National Women's Day there and the women are refusing to work in even their own homes.
If women don't work, everything collapses.
We are going to show them that we can stop this society.
I saw the flags coming up.
Und nicht nur unterhaltsam ist dieser Film, sondern auch tatsächlich lehrreich. Tanja Haas, Vorsitzende des Bezirksfrauenrates der Gewerkschaft Verdi in Mittelfranken, fand es daher eine gute Idee, den Film im Vorfeld des Frauenkampftags 2026 zu zeigen.
Der Film Island, ein Tag ohne Frauen, zeigt uns eben, was möglich ist. 1975 haben 90% der isländischen Frauen einen Streiktag eingelegt und haben mit diesem Tag der Arbeitsniederlegung der Gesellschaft gezeigt, was es heißt, welchen Part die Frauenarbeit für die Gesellschaft hat. Und mit diesem Streiktag haben sie die politische Veränderung in ihrem Land angestoßen. Und für uns als Verdi-Frauen ist es eine starke Geschichte der Solidarität und zeigt, was kollektive Kraft wirklich bewirken kann.
Die Idee zu diesem erfolgreichen Streik wurde von einer kleinen Frauengruppe, die sich Rotstrümpfe nannten, entwickelt. Dass er so ein Erfolg wurde, war aber auch kein Zauberwerk, sondern beruhte neben dem unermüdlichen Engagement der Rotstrümpfe auf typisch isländischem Networking. Aber nicht zuletzt auch darauf, dass es starke und kämpferische Frauen gab, die den Feministinnen der 1970er Jahre vorausgegangen waren. Wir wollen also heute nicht von diesem Streik erzählen, sondern von einer Isländerin, die den modernen Feministinnen den Boden bereitet hat.
Ich wurde 1890 in Auði geboren, wissen Sie, in den Westfjorden. Ich kann mich gar nicht mehr gut erinnern, aber mein erstes Kind wurde 1909 geboren.
Diese Aufnahme der kämpferischen Gewerkschafterin Caritas Skarfinis-Dóttir entstand kurz vor ihrem Tod. Die Westfjorde, an denen sie auf die Welt kam, sind eine damals wie heute wenig bewohnte, aber wunderschöne Gegend. Steile Berghänge ziehen sich herunter, fast bis zum grünen Saum der vom Eis geformten Meeresarme. Die Häuser der wenigen Bewohnerinnen und Bewohner, die es gibt, sind weithin zu sehen. Es gibt ja keine Bäume, hinter denen sie sich verstecken könnten. Das Leben dort im Jahre 1890 ist hart und entbehrungsreich. Viehzucht und Landwirtschaft sind nur im geringen Umfang möglich.
Vom Leben der Caritas, die in dieser Armut hineingeboren wird und später eine politische und gewerkschaftliche Aktivistin werden soll, haben wir Kenntnis durch eine Enkelin, die einen Essay über ihr Leben schrieb. Auch das Heimatmuseum in Isfjordur widmet ihr eine umfangreiche Sonderausstellung.
Schon in jungen Jahren muss Caritas hart arbeiten, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Ihre Mutter stirbt wenige Monate nach ihrer Geburt an einer Lungenentzündung. Der Vater ist Fischer und wird bei einer Volkszählung als Thomsus Mother registriert, als Mann ohne eigenes Land. Einige Zeit lang besitzt er auch Schafe, danach ist er als Arbeiter auf verschiedenen Höfen angestellt. Einige Jahre nach dem Tod der Mutter heiratet der Vater erneut. Die Lebenssituation der Familie verbessert sich nicht, denn die Stiefmutter leidet an einer vermutlich psychischen Erkrankung. Das alles dürfte dazu beitragen, dass Caritas früh auf eigenen Beinen stehen muss.
Das Leben in ständiger Armut ist den IsländerInnen vertraut. Seuchen und Hungersnöte hatten bereits im 18. Jahrhundert die Bevölkerung dezimiert. In den 1870er Jahren waren zahlreiche Menschen nach Amerika ausgewandert, um dieser Not zu entfliehen. Erst in Caritas Kindheit wird der Hering zum Exportschlager Islands, denn nun kann man den Fisch haltbar machen, der in Salz gelagert wurde. Das Luxusgut Salz war im Zuge der industriellen Revolution spottbillig geworden.
Zunächst sind es aber englische und dänische Fangschiffe, die vor der Küste kreuzen. Von den reichlichen Profiten kommt bis ins 20. Jahrhundert nur wenig bei den IsländerInnen an. In dem 1886 veröffentlichten Roman »Die Islandfischer« schildert der Franzose Pierre Loti poetisch, wie sich die Schiffe aus fremden Ländern vor Island tummeln.
Da erhob sich eine leichte Brise und fing auf einmal an, da und dort die leblosen Wasser zu kräuseln. Sie zog blaugrüne Muster über den leuchtenden Spiegel, die sich bald fächerartig, bald schweifförmig ausbreiteten oder sich zu Sternenkorallen verzweigten. Ein Brausen begleitete die schnelle Veränderung dieser Gebilde, das wie ein Weckruf über die erstarrte Wasserfläche dahinfuhr. Von den verschiedenen Punkten her tauchten auf einmal Fischerboote auf. Von allen französischen Schiffen, aus der Bretagne, der Normandie, von Boulogne und Dünkirchen, die in diesen Gewässern Fischfang betrieben. Wie Vögel einem Lockruf folgen, so sammelten sie sich und die kleinen grauen Segel bevölkerten auf einmal die öde Wasserwüste. Das ziemlich ferne Island war auch sichtbar geworden. Es schien sich gleich ihnen nähern zu wollen, und je länger, je mehr zeigten sich deutlich die großen Berge nackten Felsgesteins, die sich niemals anders als von einer Seite von unten herauf und gleichsam widerwillig sehen lassen. Die ohnehin niedrig stehende Sonne, die sich nicht über Island zu erheben vermochte, bot einen kläglichen Anblick. Sie hatte jetzt keinen Huf mehr und ihre runde Scheibe zeigte wieder scharfe Umrisse. Es sah aus, als hätte sie sich vor dieser Warninsel aufgepflanzt und bliebe unentschlossen da stehen. Sie erschien dem Auge wie ein armseliger, gelber, hinsterbender Planet.
Die Bewohner der Westfjorde leben sehr isoliert. Caritas dürfte als Kind nicht viele Menschen von außerhalb kennengelernt haben. Trotz ihrer zierlichen Figur soll sie bei der Arbeit kräftig zugepackt haben, denn arbeiten mussten nicht nur Erwachsene, sondern auch die Kinder, während Bildung für sie keine hohe Priorität hatte. Um die Zeit ihrer Konfirmation, so erinnert sich Caritas jedoch, habe sie von einem Priester Unterricht in Lesen, Schreiben, Rechnen und natürlich Religion erhalten.
Am 6. November 1907 wird sie mit dem verwitweten Magnus Gudmundsson verheiratet. Die Ehe hat der Vater eingefädelt. Sicher sollte sie Caritas Lebenssituation absichern. Eines Tages, so die Erzählung ihrer Enkelin, sei Magnus mit einem Ring zu ihr gekommen und habe gesagt, jetzt sind wir verlobt, meine Freundin. Doch Caritas war 17 und Magnus 20 Jahre älter. Er war für mich ein alter Mann, sagt sie später. Magnus bringt 4 Kinder mit in die Ehe, er gilt als guter Handwerker und verdingt sich als Landarbeiter. Sie gründen einen gemeinsamen Haushalt und arbeiten auf verschiedenen Höfen im Osten der Westfjorde.
. 1916 zieht die Familie nach Hnufsdal. Dort leben sie in einer Pension und Magnus fährt zu See. In solchen Pensionen leben die unterschiedlichsten Menschen, sowohl Alleinstehende als auch Familien. Unter den Männern gibt es häufiger Konflikte. Vor allem, wenn die Seeleute von ihren Fahrten kommen, trinken einige von ihnen viel Alkohol. Solche Erfahrungen tragen wohl dazu bei, dass Caritas später zur überzeugten Anhängerin von Alkohol verboten werden sollte.
Der Historiker Sverrir Kristiansson erinnert sich daran, dass er als Kandidat der Sozialistischen Partei 1946 in einer Wahlversammlung, die stark unter dem Eindruck der noch frischen Unabhängigkeit Islands steht, auf die Genossin Caritas trifft, die als Besucherin der Versammlung das Wort ergreift und mit den Worten beginnt:
Das Thema, über das ich heute hier sprechen werde, ist die Frage der Unabhängigkeit. Aber das wichtigste Unabhängigkeitsthema für die isländische Nation ist die Alkoholproblematik. Und nun möchte ich die ehrenwerten Kandidaten fragen. Werden sie die Plage des Alkohols ausmerzen und den Alkohol aus dem Land verbannen? Und ich verlange klare Antworten auf meine Frage.
Damit setzt sie ein ganz und gar nicht vorgesehenes Thema und zwar mit großem Erfolg durch. Ironisch konstatiert Sverrir Kristiansson, ihr sei schließlich versprochen worden, dass die Unabhängigkeitspartei, eine Partei aller Klassen, die damals Trinker aller Klassen in ihren Reihen beherbergt habe, ihre ganze Energie für die Ausrottung der Alkoholplage in Island einsetzen würde.
Der größte Ort der Westfjorde war und ist Ísafjörður. Er hat heute knapp 3000 Einwohner und muss somit in Island bereits als Stadt gelten. Einst ein Handelsstützpunkt Dänemarks wird der Ort Anfang des 20. Jahrhunderts ein Zentrum des Fischfangs und zieht wegen seinem relativen Reichtum die Menschen an. Zwischen 1890 und 1920 wächst die Bevölkerung von 200 auf 2000 an. Der besorgte Gemeinderat schaltet schließlich sogar Zeitungsanzeigen in überregionalen Zeitungen, in denen Menschen von außerhalb der Region davon abgeraten wird, zuzuziehen. Der Grund ist eine drastische Wohnungsknappheit durch die wachsende Einwohnerzahl. 1922 ziehen schließlich auch Caritas und Magnus nach Ísafjörður.
Caritas hat neben den Kindern aus Magnus erster Ehe zu dieser Zeit bereits 3 weitere Kinder. 2 Kinder, Zwillinge, hatte sie verloren. Sie überlebten nur wenige Tage. Es bleibt dennoch eine große Familie mit 2 Erwachsenen und 7 Kindern zwischen 1 und 13 Jahren. Sie beziehen eine Kellerwohnung. Es wird berichtet, dass ihr Vermieter so freundlich ist, einen Lautsprecher von seinem Radio in den Keller zu legen.
Sicher trägt dies zu Caritas Politisierung bei. Lebte sie bisher in kleinen Weilern, abgeschottet von der Welt, hört sie nun Nachrichten und verfolgt die Ereignisse in Island und im Ausland dem Vernehmen nach mit hohem Interesse.
Sehr früh, nämlich 1881, hatte das isländische Parlament das aktive Wahlrecht für Frauen beschlossen, wenngleich auch sehr eingeschränkt. Doch Island befand sich in Abhängigkeit von Dänemark und das Gesetz wurde vom dänischen König zunächst blockiert. Ein Jahr später stimmte der dann doch zu. Doch nur Frauen, die einen von einem Mann unabhängigen Haushalt führten, zum Beispiel verwitwet waren, sollten wählen dürfen.
Eine der wichtigsten, starken Frauen, die diese Entwicklung vorantrieben, war Brit Bjarnhéðinsdóttir, die die erste isländische Frauenrechtsvereinigung mit ins Leben rief, 1895 eine vielgelesene Frauenzeitung gründete und mit Aktivistinnen der Frauenbewegungen auf der ganzen Welt Kontakt hatte, unter anderem zu der deutschen Feministin Anita Augsburg. Später sollte sie sich erinnern, dass für ihre weiteren Aktivitäten die Begeisterung für das Ringen um ein unabhängiges Island, die sie als 18-Jährige empfand, eine große Rolle gespielt hatte.
Wir, die wir um 1874 jung waren, als der Unabhängigkeitskampf seinen Höhepunkt erreichte, waren voller Leidenschaft und Ideale. Wir träumten große Träume und eine gewisse Aufbruchsstimmung lag in der Luft. Diese Jahre prägten mich, in denen ich begann, über viele Dinge tiefgründig nachzudenken. Wir erhoben uns gegen jede Form von Ungerechtigkeit, wo immer wir sie fanden.
Eine von ihr 1907 gegründete Frauenwahlrechtsorganisation ist so erfolgreich, dass schon 1908 das passive Wahlrecht auf lokaler Ebene durchgesetzt wird. Und kurz darauf siegt in Reykjavik tatsächlich eine reine Frauenwahlvorschlagsliste. Auf dieser stehen nur 4 Namen und sie bekommt die meisten Stimmen. Alle 4 Kandidatinnen erhalten daher Sitze in dem 15-köpfigen Stadtrat Reykjaviks. Eine für damals unglaubliche Frauenquote.
Die Parteienbildung im modernen Sinne mit den Positionen links, rechts, Mitte setzt in Island erst spät ein. Bis 1874, also dem Zeitpunkt, zu dem Island zwar eine eigene Verfassung erhält, aber weiterhin von Dänemark kontrolliert wird, prägen instabile Vereinigungen die Politik, die unterschiedliche taktische Varianten des Themas Unabhängigkeit vertreten, wie die Politologin Frauke Rubert feststellt.
Erst viel später, als parlamentarische Demokratie und innenpolitische Macht in Sichtweite kamen, konstituierten sich diese Akteure explizit als politische Parteien, die aber nach wie vor elitäre Zirkel ohne breitere Mitgliederbasis blieben. Ihre zentralen Führungskräfte stammten meist aus angesehenen Familien und zwischen den Angehörigen der nationalen politischen Elite bestanden oftmals verwandtschaftliche Beziehungen. Oder sie kannten sich vom gemeinsamen höheren Bildungsweg.
1916 gründen sich dann die bäuerlich-konservative Fortschrittspartei und die sozialdemokratische Volkspartei. Letztere muss als politischer Arm des gleichzeitig entstandenen Gewerkschaftsbundes gesehen werden.
Diese Entwicklung spiegelt die ökonomischen Veränderungen wider. Die bereits erwähnten revolutionären Fortschritte im Fischfang. Mit einem einzigen dampfbetriebenen Trawler, den die Isländer von Schottland gebraucht erworben hatten, beginnt zur Jahrhundertwende der eigenständige industrielle Fischfang. 1930 sind dann bereits 41 Hochseeschiffe in Betrieb und die Anzahl der im Fischfang Beschäftigten hatte sich um 50% erhöht. Der gefangene Fisch muss aber auch weiterverarbeitet, getrocknet und gesalzen werden. So entsteht eine Industrie, in der solche Tätigkeiten hauptsächlich von Frauen geleistet werden. Die Moderne ist auch im bis dahin nicht industrialisierten Island angekommen und damit die Notwendigkeit der neuen ArbeiterInnenklasse, sich zu organisieren.
Auch Caritas kommt in einer Fischfabrik unter und tritt der Gewerkschaft bei. die 1,5 Jahrzehnte die Caritas in Issyak-Fjordur verbringt, sind ihre aktivsten Jahre. Sie kämpft hart für die Rechte der ArbeiterInnen und unterstützt den marxistischen Flügel der Volkspartei. Als sich dieser abspaltet, tritt sie der neu gegründeten Kommunistischen Partei bei. In einem Nachruf ihres Weggenossen Haldur Ólafsson in der Sozialistischen Zeitung von 1973 schreibt er:
Caritas und Magnus hatten eine große Familie zu versorgen, weshalb beide außerhalb des Hauses arbeiteten, wenn sich Arbeit fand. Magnus arbeitete hauptsächlich als Schmied, während Caritas die bestbezahlte körperliche Arbeit verrichtete, nämlich das Waschen von gesalzenem Kabeljau. Darüber hinaus arbeitete sie im Sommer in der Heringsindustrie, in Siglufjörðu. Beide Arbeiten waren unangenehm und schwer und nur für fleißige und gewissenhafte Menschen geeignet. Es handelte sich um Akkordarbeit, die so schlecht bezahlt war, dass man es sich nicht leisten konnte, auch nur einen Moment nachzulassen, wenn man etwas mehr als den üblichen Lohn einer arbeitenden Frau verdienen wollte.
Für ihren Einsatz und ihre entschlossene Haltung bei Auseinandersetzungen mit Arbeitgebern und anderen reaktionären Kräften in Issyak-Fjordur erhält sie von ihren KollegInnen und von den ParteigenossInnen Anerkennung. Bei solchen Gelegenheiten trat sie in ihrer besten Kleidung auf. Damit neckt sie auch ein Gedicht, das für sie in dieser Zeit geschrieben wurde.
Eine ist stets streitbereit, in Gold und Seide gekleidet. Caritas Kaffeehaus, die kommunistische Dame.
Das eigentümliche Stichwort Caritas Kaffeehaus ist zwar sicher ironisch, aber vermutlich ebenfalls als Anerkennung gemeint. Dahinter verbirgt sich eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Fischfabrik, die sie forderte. Im Nachruf von Ólafsson wird die Tätigkeit der Frauen dort genau beschrieben.
Die Ausrüstung für diese Arbeit, insbesondere für das Waschen von Fisch, war so beschaffen, dass sie für den einzelnen menschlichen Gebrauch ungeeignet war. Und moderne Menschen würden es nicht glauben, wenn man ihnen alle Details erzählen würde. Das Waschen begann in der Regel in der zweiten Hälfte des Winters und dauerte den ganzen Frühling über an. Der Arbeitsbereich befand sich an einigen Stellen im Freien, meistens jedoch in einem Unterstand, der mit einer Plane abgedeckt war, um vor den schlimmsten Stürmen zu schützen. An anderen Orten, insbesondere in den größeren Heringsräuchereien, wurde das Waschen in einem offenen Gebäude durchgeführt, das größtenteils an beiden Enden offen sein musste, damit der Wind hindurchwehen konnte. Bei frostigem Wetter musste oft das Eis aus den Waschtrögen gebrochen werden, bevor sie benutzt werden konnten. In diesem eiskalten Wasser mussten die Frauen dann den Fisch waschen. Und sie mussten so hart arbeiten, wie sie nur konnten, um sich warm zu halten.
So lautet also die Forderung, für die sich Caritas vehement einsetzt, dass das aus ihnen abgelassene Wasser so warm gehalten werden soll, dass man morgens bei Arbeitsbeginn nicht erst das Eis aus den Bottichen brechen muss.
Das andere Thema war die Forderung nach einer Kaffeeküche am Arbeitsplatz. Aber damals mussten die Arbeitnehmer ihren Kaffee dort trinken, wo sie gerade waren. Und lange Zeit gab es keine festgelegten Kaffeepausen.
Um 1930 beginnt für die Familie eine schwierige Zeit. Die Wohnsituation im Keller dürfte dazu beigetragen haben, dass 6 der mittlerweile 9 Kinder an Tuberkulose erkranken. 2 Töchter verlieren Caritas und Magnus an die Krankheit.
Dennoch engagiert Caritas sich in dieser Zeit weiter in der Partei, die schon bald große Wahlerfolge erzielt, während die Volkspartei ihren Status als Hauptpartei der ArbeiterInnen allmählich verliert. In der Gewerkschaft Baldur schlagen die Auseinandersetzungen zwischen der Kommunistischen Partei und der Sozialdemokratischen Volkspartei durch. 1933 wird Caritas und weiteren Aktivisten der Ausschluss angedroht. Ein Jahr später wird dies dann auch vollzogen. Der Vorgang zeigt, dass sie als bedeutende Gegnerin wahrgenommen wird. Von ihrer Partei wird sie bei den Wahlen auch als Kandidatin aufgestellt. Einen Sitz im Stadtrat bekommt sie allerdings nicht.
Die Kommunistische Partei kann bis Ende des Zweiten Weltkriegs weiter zulegen, wird im Verein mit dem linken Flügel der Sozialdemokratie zur Sozialistischen Einheitspartei und hängt ab 1942 die Volkspartei ab.
1936 trennt sich Caritas von Magnus. Dies gilt zu dieser Zeit als außergewöhnlicher Schritt. Die beiden haben ja noch Kinder. So bleiben sie in der gleichen Straße wohnen, damit die bei Caritas lebenden Kinder Kontakt auch zum Vater haben. Scheidungen sind zu dieser Zeit unter Menschen mit Kindern nicht üblich. Nach Angaben des Statistikamts gibt es 1936 landesweit 38 Scheidungen.
Auch wenn sie später nicht mehr bei Wahlen angetreten zu sein scheint, blieb sie offenbar weiter politisch aktiv. Das zeigt die Erinnerung des Historikers und Parteigenossen Sverrir Kristjánsson an die schon anfangs erwähnte Begegnung, bei der Caritas mit 55 Jahren in der Wahlversammlung das Wort ergreift.
Ich starrte die Frau an. Sie war elegant gekleidet. Die Quaste ihrer Mütze fiel anmutig über ihre Schulter. Darüber befand sich ein goldenes Band. Sie trug eine schwarze Seidenbluse, deren Oberteil sich eng an ihre schlanke Taille schmiegte und deren silberne Fäden im Licht, das durch die Fenster hereinströmte, glitzerten. Sie war etwas kleiner als die durchschnittliche Isländerin ihrer Generation, aber ich schätzte sie auf etwa 50 bis 60 Jahre. Ihr Gesicht war sommersprossig, ihr Haar üppig und ordentlich geflochten und sie stand aufrecht und mit entschlossenem Blick da. Sie warf einen kurzen Blick über die Menge der Wähler, dann intensiver auf uns, die Angeklagten auf der Kandidatenbank, und mir schien, als blitzte in ihrem Blick eine leichte Verachtung auf, als sie uns ansah. Sie hielt einen Moment lang kunstvoll inne, wie eine ausgebildete Schauspielerin, dann begann sie zu sprechen. Es war offensichtlich, dass sie keine Anfängerin war. Die Worte sprudelten ohne zu zögern aus ihrem Mund, die Sätze waren klar formuliert, der Dialekt klang wie das reinste Isländisch mit einem Hauch von heimischer Heide. »1972 stirbt Caritas mit 82 Jahren. Ihre Enkelin würdigte ihre Großmutter wie folgt.
Caritas war äußerst gutmütig, sang gerne und galt als großartige Komikerin. Zweifellos half ihr Charakter, Widrigkeiten zu überwinden. Hinzu kam, dass sie einfach nicht wusste, wie man wütend wird. Niemand hat sie jemals streiten oder sich aufregen sehen.« Oma wurde nicht reich und hinterließ keine weltlichen Reichtümer. Aber das Erbe, das sie hinterließ, ist kostbarer als alles andere. Sie zeigte Initiative, Unabhängigkeit und Stärke.
Die Sozialistische Zeitung veröffentlichte gleich in zwei Ausgaben insgesamt drei Nachrufe auf die große Dame der Gewerkschaftsbewegung. Kristján Andersson schrieb über sie:
Sie war eine Kämpferin. Sie konnte nicht guten Gewissens untätig bleiben. Sie fand Erfüllung im politischen und sozialen Kampf und glaubte zu Recht, dass sie dadurch ihren Nachkommen mehr hinterlassen würde als durch irgendetwas anderes.
Ein weiterer Nachruf würdigt ihr Lebenswerk mit den Worten:
Caritas starb 1972 in Hrafnista. Ihr Lebenswerk hatte Resultate, die es wert sind, in Erinnerung zu bleiben. Ihr Bestreben, die Gesellschaft zu verbessern und zu verschönern, auch wenn sie dafür nicht immer Dank erhielt.
Es sprachen Nadja Beneditz, Michael Liebler, Inge Hammer und Chris Bieland. Vielen Dank für den Filmtipp der Verdi-Frauen und Tanja Haas. Mit Musik von Martin Jellikens, Legacy Alley, Bresserino Lobo Loco, Makonucci Bento, Melatronics, Liberty Beats, Vlad Anenkov, Androsik und David Chestein.